Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Regular Season Folge des Falkoholiker Podcast. Mit mir bei meiner Seite ist wie immer mein Co-Host Till von ATL Germany.
Guten Tag, meine lieben Freunde.
Und ja, Till, letztes Spiel der Falcons der 2020 Season ist vorbei. Falcons stehen 4-12, haben das Spiel gegen die Buccaneers 44-27 verloren. Ja, endlich ist es vorbei, Till. Endlich ist es vorbei, oder?
Ja, endlich schon. Also natürlich immer schade, wenn erstmal die Saison im Allgemeinen vorbeigeht, jetzt man weiß, okay, kommt natürlich darauf an, ob man Fan eines erfolgreichen Teams ist oder nicht. Weil jetzt ist es eine 7-monatige Pause. Falls man Fan anderer Teams sind, dann hat man noch ein bisschen was länger. Aber da wir Falcons-Fans sind, ist unsere Saison jetzt vorbei. Wie schon in den letzten 2 Jahren. Und einerseits froh, dass ich mir dieses Trauerspiel zum Teil nicht mehr angucken muss. Aber natürlich einerseits traurig, weil ich mir 7 Monate kein Falcons-Football angucken kann.
Ja, ist aber eine gespaltene Sache am Ende der Season, finde ich. Wenn man nicht in die Playoffs geht, sagen wir so. Ja, 4-12, unsere Prediction von Anfang der Season, ja, auf jeden Fall ja, absolut wahr geworden.
Definitiv.
Ja, die Falcons haben 8 Spiele mit weniger als 7 Punkten verloren, oder wie war's? Irgendwie sowas.
8 oder 9.
Ja, da war nur ein Team, das hier besser war. Das waren die, ich weiß gar nicht, 2002er Panthers oder so. Irgendwie sowas. Und ja, das spricht auch sehr für die Season. Ich meine, wenn du 8 Spiele so knapp verlierst, kann es ja auch ganz anders aussehen. Aber so wie es aussieht, oder nicht so wie es aussieht, die Falcons haben den 4. Pick im diesjährigen Draft. Und ja. Ich bin wirklich auf die Offseason jetzt echt gespannt, muss ich sagen. Aber ich würde mal sagen, wir verschieben das auf nach der Game-Wiederholung von dem Spiel gegen die Buccaneers, oder? Reden wir danach drüber. Mit richtig viel Struktur. Es ist immer noch umsonst.
Auf jeden Fall, was ich kurz einwerfen muss. Das geht jetzt an die Texans. Falls irgendein Texan-Fan das hört.
Oh mein
was
Gott, ich habe das
war
gestern
das da am Ende in den letzten 90 Sekunden? Alter. Das war ja schon Jets Raiders-like. Ey, ist einfach geradeaus gelaufen. Geradeaus.
Ja, das war ziemlich beschissen. Also für alle Leute, die es irgendwie nicht mitbekommen haben sollten, die Falcons hätten die Möglichkeit gehabt, den 3. Pick im diesjährigen Draft zu bekommen, hätten die Texans gewonnen. Gegen die Titans. Und es sah in dem Spiel wirklich, kurz vor Schluss haben die Texans 38-35 oder so geführt.
Nee, 35-35 ging.
Ja. Und vor allem die Titans. AJ Brown läuft einfach nur eine Lateral, also einfach nur geradeaus. Und die Texans lassen einfach die komplette Mitte des Spiels offen. Also die komplette Feld in der Mitte. Es ist so dämlich gewesen. Und AJ Brown macht den Catch. Field Goal von einem Panther, weil irgendwie der Kicker verletzt ist von den Titans. Oder auf der Covid-Liste oder was weiß ich. Er wurde geeist. Der erste geht mittendurch. Und der zweite trifft den rechten. Der geht so auf die rechte Seite. Man denkt schon, es ist vorbei. Trifft den Pfosten. Und der Ball geht links rein. Also, oh. Junge, ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, Alter, als ob wir jetzt den 3. Pick bekommen. Weil, das war ein richtiger Krimi. Richtiger Krimi.
Das stimmt definitiv und deswegen schade natürlich, dass wir den 3. Pick jetzt nicht haben. Aber nochmal Shoutouts auch an Derrick Henry, der jetzt die 2000 Rushing Yards geschafft hat. Es wäre schön, haben die Falcons mal wieder einen Running Back, der wenigstens die 1000 Rushing Yards schafft.
Das wäre doch was.
Wir brauchen nur einen halben Derrick Henry.
Ja, ein halber Derrick Henry wäre schon gut. Ja, nee, also so viel zu dem, das war wirklich, ich dachte, es kann doch jetzt echt nicht sein, dass die Texans im letzten Spiel gegen die Titans noch gewinnen, weil die Titans haben jetzt den Second Seed, ich weiß gar nicht, und wäre dann irgendwie auf den siebten Seed gerutscht oder so und das wäre richtig scheiße für sie geworden und die, das war wirklich ganz verrückt.
Ja, hätten die Titans halt verloren, wären halt die, hätten sie halt mit den Colts getauscht, 1-1. Dann wären halt die Colts jetzt gegen die Ravens, weil sie dann die Division gewonnen hätte und die, einerseits wären die Titans so den Chiefs aus dem Weg gegangen. Weil jetzt der Gewinner von Ravens gegen Titans muss gegen die Chiefs spielen.
Ja, okay. Aber trotzdem, gegen die Texans dann hat er keiner erwartet, weißt du, ich meine.
Das stimmt.
Ja, also
genauso let's go. Genauso wenig haben wir jetzt eigentlich erwartet, dass wir das letzte Spiel auch noch gewinnen. Eine 1A-Überleitung. ja, das Spiel hat angefangen, wie ein Falcons-Spiel halt angefangen hat. Wir hatten zum ersten Mal nach langer Zeit die Second Half Option, meine ich. Ja. Nämlich die Tampa Bay Buccaneers haben angefangen. Und ich glaube, deren erster Drive, nee, es war nicht deren erster Drive, kann sogar gut sein, hat angefangen mit einem Touchdown für die Buccaneers. Danach kam. Field Goal, der war kam ein bisschen später, ja.
Ja, allgemein, die Drives von den Bucks, die ersten paar, waren einfach nur, ja, wir scoren jetzt. Zweimal war es, glaube ich, ein Field Goal und dann zweimal Touchdown. Also, ja, ich wollte jetzt ja nicht vorgreifen, aber das war, wenn man das so anguckt, so, ja, okay, wir machen eigentlich, was wir wollen und dann hat es ja zweimal besser funktioniert, zweimal ein bisschen weniger besser, sagen wir mal so. Weniger gut.
Ja, also sie haben auf jeden Fall direkt Vollgas angefangen. Wir haben so bis zum in Mitte des zweiten Quarters so ein bisschen noch so gechillt. Auch was ich eben gerade noch angesprochen habe, den Handoff-Fumble von Todd Gurley. Allgemein war das Spiel so mit schlechten Handoffs irgendwie geprägt. Ich glaube auch bei war es auch bei Hill, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir hatten 2 oder 3 unsaube Handoffs, wo der Ball dann gefumbled wurde, beziehungsweise dann wieder ein freier Ball wurde. Einmal konnten wir nicht recovern und auch später, kurz vor Schluss, wo es dann knapp stand, also 20-23, hatte Calvin Ridley doch auch den Strip-Fumble, wo er den Ball auch verloren hat und das ein großer Momentumwechsel war. Denn nachdem die Buccaneers dann 20-3 geführt haben, wir konnten noch mit einem Touchdown kurz vor der Halbzeit auf 10-20 verkürzen. Dann konnten die Bucks sogar noch mit auslaufender Uhr ein Field Goal schießen, um mit 23-10 in die Halbzeit zu gehen. Im dritten Quarter sind wir 1A in die zweite Halbzeit gestartet, haben 10 Punkte gemacht, haben keinen Punkt zugelassen. Das heißt, es stand zum Beginn des vierten Quarters 20-23. Und dann kam halt eben der angesprochene Fumble von Calvin Ridley, der dann wieder das Momentum gewechselt hat, sodass die ihren Touchdown erzielt. Aber mit einem Touchdown wieder rankommen, dann stand 27-30. Und dann kamen noch jeweils 2 Touchdowns der Buccaneers und dann war das Spiel mit 44-27 vorbei, leider.
Ja, nee, aber es, also ich muss sagen, ich weiß, es war ganz guter Football eigentlich, es hat okay gepasst. Also ich meine, am Ende hat die Falcons Defense ein bisschen zu viel, weil, ja, man sieht es ja, einfach dann im vierten Quarter nochmal 3 Touchdowns reingedrückt zu bekommen, ist halt ein bisschen madig, sag ich jetzt mal.
Das sind 28 Punkte im vierten Quarter.
Das mit den Handoffs, hast du schon gesagt, ja. Weißt du, was ich noch denken musste? Wir haben in der letzten Folge erwähnt, mit dem 28-3 Comeback.
Ja.
Es stand doch irgendwie am Ende der zweiten Halbzeit, es stand zwischenzeitlich mal irgendwie 3-irgendwas und dann
3-20. Dachte,
da musste ich an dich denken. Ich so, ja, Till, ich denke an dich. Vielleicht funktioniert es ja, deine 10 Kästen Fritz Cola, die du bekommen hättest, meinst du immer noch hinterher wahrscheinlich.
Ja, sehr, sehr traurig natürlich. Aber da hätten natürlich noch 8 Punkte ja, von den Buccaneers gefehlt.
Ja, ja.
Aber man hätte ja hoffen können. Also es war auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. Es war knapp.
Es war knapp. Ja, nee, ich meine, wir haben ja beide beschlossen, sei jetzt mal beschlossen, einfach gesagt, wir sind eigentlich damit okay, egal wie das Spiel ausgeht. Ich meine, hätten wir gewonnen, hätten die Bucks ja nicht gegen die NFC East, wie wir jetzt wissen, gegen das Washington Football Team gespielt. Das wäre auch ein Win gewesen. Also, unserer beider Meinung nach haben wir ja schon in der letzten Folge dann erörtert. Und jetzt haben wir verloren. Der vierte Pick. Ich bin zufrieden. Es war guter Football. Ein bisschen ungünstig. Ich meine, ja, im Endeffekt hat es gepasst. Ich meine, es ist das letzte Spiel der Season. Ja, hat gepasst. Ich freue mich jetzt auf die News, die jetzt dann bald kommen, dass Dirk Koetter gefeuert wird. Und dann ist schon mein schwerer Stein von meinem Herzen gefallen, weil das ist mir sehr, sehr wichtig, dass der geht. Und was noch so kommt, bin ich auch gespannt.
Ja, wie gesagt, darauf werde ich mich auch sehr freuen, wenn die Nachricht kommt, dass Dirk Koetter entlassen wurde. Und ja, was halt zu Dirk Koetter spricht, sind halt kaum gute Playdesigns. Unter Dirk Koetter fand ich, war unser Running Game über die komplette Saison nicht gut. In keinem Spiel so richtig. Jetzt hatten wir in dem Spiel Brian Hill mit 94 Rushing Yards in 9 Versuchen, was natürlich schon mal mehr ist als sonst, aber was man halt da noch bedenken muss, ist, er hatte einen längeren Run, glaube ich, für 60 Yards, wo er dann am Ende noch gestoppt wurde. Deswegen verfälscht das so ein bisschen die Statistik, aber natürlich auch ein guter Run gewesen. Aber auch Running Game in diesem Spiel und wie bis jetzt in der bisherigen Saison immer ein großes Problem gewesen. Und da war da auch so ein Trickplay, wo Calvin Ridley auch in Backfield stand neben Matt Ryan. Oh, ich weiß gar nicht, wie man die Formation nochmal nennt. Und dann den Handoff da bekommen hat. Das war ist für -6 Yards gegangen. Das war auch so ein, wo ich mir dachte, warum callst du so ein Mist?
Ja, ich meine, so viel wie ich Dirk Koetter nicht mag, dass das Run Game nicht funktioniert hat, das ist ja in Atlanta schon länger so. Und ich meine, er ist weg. Ich freue mich einfach, dass er weg ist. Ich freue mich jetzt auf die neue Ära. Ich freue mich, dass wir jetzt einfach mal einen neuen Wind haben. Ich bin ja wirklich gespannt, was passiert. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit vor allem noch wirklich zuspitzen mit der Situation. Wer wird eingeladen für Interviews? Sind ja jetzt schon die ersten News draus. Eric Bieniemy zum Beispiel von den Chiefs, den viele wollen. Der hat ein Interview schon gescheduled. Dann bei den, habe ich gehört, bei den Saints, irgendein VP Assistant oder so hat dann einen GM-Spot, hat dann eine Möglichkeit oder so. Da widmen wir aber nochmal eine eigene Folge dazu, würde ich mal behaupten, Till.
Ja,
Und
definitiv.
ja, ich bin froh. Mich freut's.
Ja, jetzt natürlich durch die Niederlage, wie wir es vorhin schon angesprochen haben. Der vierte Pick im NFL-Draft 2021 und dementsprechend auch hohe Zweitrunden-Picks, hohe Drittrunden-Picks und so weiter. Das rechnet sich ja einfach so runter. Ja, natürlich eine gute Möglichkeit, einen guten Spieler zu uns zu holen. Viele Falcons-Fans fordern ja einen Quarterback. Ich weiß es nicht, gehöre jetzt noch nicht so dazu. Aber ja, es wird definitiv von den 32 NFL-Teams, werden wir, glaube ich, eine der spannendsten Offseason haben mit neuen GM, neuen Headcoach-Wechsel. So ein kleiner Umbruch schon so ein bisschen. Wir haben, glaube ich, 17 oder 18 Spieler, die in die Free Agency gehen. Und da müssen wir auch gucken, ob wir noch welche re-signen werden, ob welche gehen, die schon seit ein paar Jahren bei den Falcons waren. Also ja, ich denke, es wird sich im Roster als auch beim Coaching-Staff und auch in der Zukunft sehr viel ändern bei den Falcons in den nächsten 3, 4 Monaten bis nach dem Draft.
Ja, das ist schon eine interessante Sache, aber ich denke mal, wir werden da eh noch sehr viel drüber reden, vor allem jetzt in der Offseason und auch eigene Folgen zu verschiedenen Themen, zum Draft, zum GM, zum, wenn wir dann wissen, wer der GM oder der Head Coach ist, zu denen noch, wird noch mal eine Folge hier kommen. Wir haben ja auch gerade vor der Folge noch kurz geredet, Till, dass wir ein größeres Q&A machen. so wie wir es schon mal gemacht hatten, nur ein bisschen halt nur Q&A, weil es kein Spiel gibt, über das man reden kann. Aber dazu werden dann alle Updates auf Instagram @ATLGermany kommen. Behaupte ich jetzt mal.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Auch wenn Türkata gefeuert wird.
Ja, weißt du, was ich kurz noch dich fragen will?
Ja.
Dieses Mal, ich weiß nicht, inwiefern du dich mit dem Draft sozusagen beschäftigt hast, mit der Draft-Class, die dieses Jahr ist.
Ja.
Aber ich finde es irgendwie verrückt, wie es jetzt dieses, also es gibt fast jeden Draft, weißt du, zum Beispiel letzten Draft Chase Young.
Ja.
Edge Rusher, der sagt mal, oh, ist der krass oder was, oder davor TJ Watt oder was weiß ich. Und diesen Draft ist irgendwie, so wie ich es mitbekommen habe, keiner dabei, wo man sagt, ja, diese Klasse ist edge-technisch voll gut oder was weiß ich. Und das, was die Falcons eigentlich am meisten brauchen. Das finde ich ja. So ein bisschen so, ja, okay, danke für nichts.
Ja, deswegen weiß ich auch nicht, bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir auch vom vierten Pick picken werden, weil wie du das schon angesprochen hast. Es gibt, gut, es ist jetzt, das ist schlechte Edge-Rushers, das sind gute, sehr gute, aber nichts, wo du sagst, boah, das ist ein Top-5-Lock. Der geht Top-5 safe. Da gibt es keinen von. So wie Chase Young und die anderen die letzten Jahre.
Soweit ich das mitbekommen habe, war doch, sorry, dass ich dich kurz überbreche, war es doch ein Linebacker dieses Jahr, der übel krass ist.
Ich glaube, das war Michael Parson, ich weiß es gerade nicht. Oder Rousseau ist auch noch da, aber ich weiß gerade nicht. Und dazu kommt ja noch, wir haben auch ein kleines DB-Problem, so ein bisschen auch noch manchmal. Und auch Patrick Surtain, the second, von Alabama, ist ein guter Corner, aber ist jetzt auch nicht so einer, wo du sagst, das ist ein Top-5-Lock. Deswegen weiß ich nicht, ob wir runtertraden, um noch mehr Picks zu haben, wo du nicht sagst, ein vierter Pick ist halt absolut nicht wert, sowas zu picken. Naja, wahrscheinlich werden die Miami Dolphins auf Pick 3 vor uns einen Receiver nehmen.
Deswegen, oder nehmen den Offensive Lineman. Dann wäre es ja nochmal eine Möglichkeit, weil die Ära von Alex Mack ist ja vermutlich vorbei bei den Falcons. Oder an sich, vielleicht retired er ganz. Center, da musst du gucken, ob du mit Hennessy, ob du sagst, du gehst mit dem. Dann habe ich ja gehört, es gibt ja diesen einen Lineman, der übel gehypt wird und richtig gut ist. Der ist ja geoptet wegen Corona.
Penny heißt er denn jetzt mal?
Genau,
Dax.
Aber irgendwie haben wir dann das Problem, das, was ich jetzt auf Reddit gelesen habe, dass das mit den Positionen nicht aufgeht. Da müsste man irgendwie Caleb McGarry, was glaube ich, auf eine andere Position stellen, etc., um das alles ein bisschen ändern. Jake Matthews müsste man auch irgendwas machen. Also wie gesagt, da reden wir ja eh nochmal drüber dann in der Draft-Folge und was weiß ich, aber das wäre nochmal eine Möglichkeit und ich freue mich jetzt einfach, dass man darüber reden kann und jetzt ist es endlich mal vorbei, enttäuscht zu werden, Woche für Woche, sei jetzt mal so. Reden wir noch kurz über die Season an sich, Till? Machen wir das noch am letzten Spieltag sozusagen?
Natürlich, können wir gleich machen. Was ich noch sagen wollte ist, einerseits finde ich jetzt so ein bisschen schade, dass Playoffs sind. Weil so Coaching-Sachen und sowas, das braucht alles noch so ein bisschen, wenn der Headcoach feststeht oder so etwas. Weil es wurde natürlich zum Beispiel Eric Bieniemy geinterviewt oder von den 49ers, der Defensive Coordinator. Okay, der hat jetzt keine Playoffs mehr. Aber bis es, glaube ich, alles feststeht, sind die Playoffs gelaufen. Das ist einfach noch ein Monat, bis es endlich feststeht. Außer sie haben natürlich einen anderen Kandidat gefunden, den sie besser finden, der jetzt schon frei zur Verfügung ist, der nicht in den Playoffs ist. Deswegen, einerseits so ein bisschen schade, dass es noch so ein bisschen dauert, aber natürlich Playoffs. sind immer
viele. Ja.
Oder dass April noch so weit fern ist. Es sind einfach noch 3 Monate. Ich will meine Draft-Talente sehen.
Die Draft-Talente, genau. Kommen wir zur retrospektiven Season-Oversicht, oder wie machen wir das?
Ja, können wir gerne machen. Soll ich den Anfang machen?
Okay. Warte, Till, beschreib mir die Season in einem Wort und dann, red richtig drüber.
Die Saison in einem Wort?
Bin mal gespannt, aber ich glaube, ich weiß, was du sagst.
Rollercoaster.
Rollercoaster? Ja. Ja, okay, sehe ich.
Wie würdest du es denn beschreiben?
Ja, schon ein bisschen enttäuschend.
Ja,
aber Rollercoaster gefällt mir besser, weil es ist eigentlich schon biased von mir, dass ich so eine Meinung habe, dass die Falcons so gut sein könnten. Weiß ich mein.
Ja.
Da ist Rollercoaster schon die bessere Wahl, weil es war halt wirklich so, ja, sind wir jetzt gut? Oh, komm, wir haben 3 Spiele jetzt einfach nur so bescheuert verloren, wie es schafft. Und dann, ja, vierter Pick.
Nee, also schon es war ein Rollercoaster der Gefühle, würde ich einfach mal sagen. Also
das unterschreibe ich.
Unsere Gefühle hatten sehr viele zwischendurch Hochs, auch sehr, sehr viele Tiefs.
Ja, ziemlich tiefe Tiefs.
Wenn ich mich so an Spiele gegen Dallas erinnere.
Ja, vielleicht macht man es so, dass wenn man guckt, ja, am Anfang der Season war es halt ein bisschen unlucky, sag ich jetzt mal, man hat 3 Spiele unglaublich bescheuert verloren. Woche 7 gegen die Lions, Woche 3 gegen die Bears und dann den Loss gegen die Cowboys. 3 Spiele, die eigentlich Wins hätten sein müssen. Dann guckst du andere Spiele an. Es war wirklich ein Rollercoaster, das hast du, glaube ich, ganz gut getroffen. Dann hast du wieder das Raiders-Spiel gehabt, wo du dachtest, Alter, was geht denn jetzt ab? Richtig gestompt. Dann hast du wieder Spiele, denkst du dir, was ist denn jetzt passiert? Du wurdest gerade von Taysom Hill geschlagen. Was ist denn jetzt los? und ja, aber overall war es eine ganz okaye Season, oder?
Ja.
Es war jetzt nicht der Tod. Es war ein bisschen nervenaufreibend, aber welche Football-Season ist es nicht? Egal, ob Winning Team oder Losing Team.
Ja, deswegen würde ich einfach mal auch mit den Stats unseres Quarterbacks anfangen.
Ah, ja, nice, ja.
Maddie Ice beendet die Saison mit 4581 Yards. Das ist seine jetzt 9. Saison hintereinander, die er über 4000 Yards hat. Bei den Passing Yards, glaube ich, kann man nicht viel zu sagen. Matty Ice war immer oben mit dabei, Top 5, Top 10, immer mindestens. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt am Ende des Tages auch in der Top 5 wieder gelandet ist. Mit einer Completion Percentage von 65%. So im Durchschnitt um 0,4 schlechter als sein Durchschnitt. Ich glaube, da kann man auch nicht so viel sagen. Auf jeden Fall mit 26 Touchdowns dieser Saison, 11 Interceptions und er wurde 41 Mal gesackt. Also jetzt zum dritten Jahr hintereinander ist er im 40er Bereich, also 2018 42, 2019 48, jetzt 41 und mit einem Durchschnitts-Quarterback-Rating von 93,3.
Ja, aber es ist eigentlich mit der Matt Ryan-Season so, wie man es eigentlich kennt. Ich hatte Spiele, da hat er ein bisschen einen Fehler gemacht, den er nicht hätte machen sollen. Aber es war overall okay. Ich meine, guck die Stats an, die sind jetzt wirklich nicht, braucht er sich nicht so großartig für schämen, da jetzt mal, oder braucht er sich nicht für schämen. Matt Ryan braucht halt, du hast gerade schon erwähnt, die Sack-Zahlen sind halt einfach viel zu hoch. Und Matt Ryan, mit dem kannst du noch ein paar Jahre spielen. Siehst du bei den Stats auch.
Ja, definitiv. Also, ist jetzt, also, natürlich war in der Saison zwischenzeitlich Diskussion, Matt Ryan, neuer Quarterback, aber die Stats sind um und bei immer dasselbe. Okay, die letzten 2 Jahre waren Dirk Cutter da war jetzt auch ein bisschen schwieriger. Aber wir haben in der Saison viele Probleme angesprochen, die wir unter Dirk Cutter gesehen haben. Zum Beispiel, wie gesagt, das offensichtlich desaströse Playcalling, wodurch ja auch Receiver nicht frei werden und er dann manchmal auch den Ball so lange halten muss. Okay, ein Spiel dieses Jahr gebe ich ihm jetzt, das Chargers-Spiel, wo er das Spiel selbst verloren hat mit den Interceptions am Ende. Aber sonst konnte Matt Ryan eigentlich auch nicht großartig viel dafür. Manchmal so ein paar solche
50-50 Balls halt.
Solche 50-50 Balls genommen, die man vielleicht im Nachhinein nicht hätte nehmen sollen. Aber ich denke, Matt Ryan wird auch nächstes Jahr unser Quarterback sein. Und ich denke, auch mit dem neuen Offensive Coordinator werden seine Stats wieder einen leichten Boost bekommen.
Ja, wie gesagt, ist okay. Kann man mitarbeiten. Die Offseason wird es zeigen.
Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir vom Quarterback zum Running Back. Und da haben wir uns ja diese Saison, wie schon oft gehört, Todd Gurley geholt. Der diese Saison mit sagenumwobenen 678 Yards beendet. Mit 195 Rushing Attempts. Damit einen Average von 3,5 Yards hinlegt. Und 9 Touchdowns erzielt.
Mich würde mal interessieren, nur kurz, wie viele Rushing Yards die Falcons an sich haben.
Die Rushing Yards der Falcons sind insgesamt 1532.
Ja, moin. Derrick Henry hat einfach mal 2012, oder wie viel waren es? Der Hase läuft, würde ich sagen. Oder läuft nicht?
Ja, definitiv.
Oh Gott.
Also, ja, deswegen. Also, wir hatten dahinter ist Brian Hill mit 465 Yards. Und als drittes Ito Smith 268 Yards. Und selbst Matt Ryan hat 92 Rushing Yards.
Au. Oh Gott.
Also.
Ja, das Run Game.
Todd Gurley. Nicht so, glaube ich, das gebracht, was man erwartet hat. Besonders jetzt zum Ende der Saison immer weniger eingesetzt. Wurde am Anfang natürlich deutlich mehr eingesetzt und am Ende der Saison. Ich weiß nicht, ob da die Knieprobleme durchkamen. Auch Dirk hat das Läufe durch die Mitte, waren glaube ich nicht die bestdesignten Läufe für Todd Gurley. Und 678 Yards ist natürlich nicht mehr das Vergleichbare, was man zum Beispiel aus der 2018er Saison kennt mit 1251 Yards.
Naja, ist er nicht. So viel wissen wir.
Also man merkt, er ist nicht mehr der Alte. Definitiv. Ja. Was natürlich auch schade für ihn ist.
Ja, aber es war doch eigentlich eine ganz entspannte Zeit mit ihm. Ich habe mich gefreut, als er damals gesigned wurde. Da war ich auch ein bisschen gehypt. Mein Name, der gekommen ist in der Free Agency. Fandest du nicht auch?
Und ja, definitiv.
Ja, ich meine, wie du schon gesagt hast, er hat nicht genau das gebracht, was wir gebraucht hätten oder die Falcons gebraucht hätten. Aber ich glaube, das war am Anfang schon klar, dass er, das haben wir auch selber gesagt, nicht mehr das Workhorse sein kann und sein wird, was er bei den Rams war. Aber das wäre auch okay gewesen. Es lag halt viel am Playcalling, an Missed Opportunities etc. Es war halt so. Ich fand, es war eine coole Zeit. Er ist jetzt wieder Free Agent, es war ja nur ein Einjahresdeal. Ich wünsche ihm
Running
das Beste.
Running Back draften werden, was ich mir so ein bisschen hoffe. Und kommen wir zu, Todd Gurley hatte ja ein nicht so ganz so tolles Jahr. Kommen wir zu einem Spieler, der ein gewisses Breakout-Jahr hatte, nämlich unser schönen Receiver Calvin Ridley. Der 1300 nach 200 Yard Saison, also das heißt einmal richtig aufs Gas mit 90 Bälle in 143 Targets Touchdowns gefangen hat, aber leider einmal gefangen und damit hatte eine Catching Percentage von 63.
Ist jetzt nicht so schlimm, aber kann da auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ich meine, man hat jetzt am Ende der Season, was ich fand, war auch noch wichtig gesehen, dann war eine gute Season für ihn auf dem Spielfeld.
Also und zu den Targets. Ich sag mal so, weil Matt Ryan auch weniger Vertrauen. Matt Ryan hat, glaube ich, des Öfteren so ein bisschen auch nicht direkt gesagt. Man hat ihm schon gemerkt, dass er auch nicht so größtenteils glücklich ist mit das Playcalling von Dirk Cutter. Deswegen hat er auch nicht so richtig Vertrauen in der Offensive-Saison, würde ich auch sagen. Besonders wenn seine Lieblingsanspielstation offensichtlich fehlt mit Julio Jones größtenteils. waren noch viele Bälle dabei, wo Calvin Ridley ein 50-50 gegeben hat, oder nicht mal 50-50, aber einfach dann versucht hat zu targeten, obwohl da nichts Richtiges war. Also das eigentlich auch schwer wäre, da einen Catch rauszuholen. Deswegen würde ich da schon 10 bis 20 davon abziehen, fast in der Saison. Wo das einfach irgendwelche Würfe war, so nach dem Motto, ah, vielleicht schafft er das.
Ja, aber ich meine, die Synergy müssen sie aufbauen. Also ich glaube, ja, also die haben schon Synergy, aber die Synergy von Julio Jones und Matt Ryan ist ja dann nochmal eine andere. Aber da müssen sie dran arbeiten. Das wird, denke ich, auch noch passieren. Sogar besser.
Ja, und ich denke auch, wir haben auch unseren Nummer 3 Receiver so ein bisschen gefunden mit Russell Gage, der ja auch dafür, dass er jetzt zwischenzeitlich dann auch eine Nummer 2 war, weil Julio dann ja, wie gesagt, raus war, die Saison mit 786 Yards beendet hat, auch 4 Touchdowns gefangen hat und auch in den Spielen immer gut dabei war. In den ersten Spielen als Nummer 3, jetzt am Ende des Tages immer mehr als Nummer 2, aber definitiv hat er viele wichtige Catches bei Third Down Conversions oder auch ja, sein längster Catch war eine für 35 Yards. Also, ich konnte mich nicht über Russell Gage beklagen, also er war ein guter Ersatz oder ein guter dritter Receiver.
Kurze Frage, weißt du, wie lange wir ihn noch unter Vertrag haben oder wie das vertragstechnisch bei ihm aussieht? Wird er Free Agent? Wird er kein Free Agent? Wie ist das?
Wir haben ihn in 2018 in der 6. Runde mit dem 194. Pick gedraftet. Das heißt, es war sein 3. Jahr. Das heißt, nächstes Jahr sein 4. Jahr.
Ah, okay. Perfekt. Ja, ist doch gut. Ein Win für uns.
Definitiv. Und dann würde ich einfach trotzdem nochmal, auch wenn er nicht so ein geiles Jahr hat, zu unserem wichtigsten Spieler des Teams kommen. Julio Jones. Ja, leider, glaube ich, ein verletzungsgeprägtes Jahr, leider. Die Hamstring-Injury hat ihn die komplette Saison begleitet und am Ende dazu leider gezwungen, die Spiele nicht mehr spielen zu können und hatte dementsprechend nur 771 Yards in der Saison. Und das ist sein zweitniedrigster Wert seit 2013, wo er auch wegen einer Verletzung nur 580 Yards hatte. Dort hat er 5 Spiele gespielt, dieses Jahr hat er 9 gespielt, aber effektiv hat er davon jetzt, glaube ich, nicht so ganz 9 gespielt.
Und ich glaube, er hätte auch gespielt, wenn die Spiele jetzt am Ende noch was bedeutet hätten.
Ja, ja.
Dann hätte er auf jeden Fall, denke ich, nochmal gespielt. Ist ja gut, er soll sich erholen, dass er nächste Season unverletzt ist.
Ja, hoffentlich, aber man merkt einfach wieder, Julio Jones ist so wichtig fürs Team, auch jetzt, ich weiß, ob du das Video gesehen hast, auch in Woche 17 ist er mitgeflogen nach Tampa Bay, macht ja nicht jeder, und stand sogar im Warm-up mit auf dem Feld, hat die Receiver, also Personalie wie Calvin Ridley, Russell Gage.
Er war der Wide-Receiver-Coach.
Er war der Wide-Receiver-Coach, und ich meine, von wem lernst du am besten als vom Goat himself? Und er hat halt einfach auch diese es ist einfach Julio.
Ja, nee, brauchen wir nicht reden. Blöd, dass es halt so eine Season war, injury-prone. Er soll recovern, nächste Season wieder zeigen an die ganzen Dauder hier, dass er einfach the GOAT ist. Würde er auch machen, bin ich zuversichtlich, würde ich mal behaupten.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir noch zum letzten Spieler aus der Offense, der nennenswert zu erwähnen ist. Wir haben uns ja zur neuen Saison, nachdem Austin Hooper ja zu den Cleveland Browns gegangen ist, nachdem wir ihm keinen Vertrag gegeben haben, haben uns ja Hayden Hurst geholt von den Baltimore Ravens, der die Saison beendet mit 56 Catches für 571 Yards und 6 Touchdowns. Und ja, also ich würde sagen, schon ein kleiner Erfolg der Trade, aber ich glaube, da ist noch deutlich mehr Potenzial, was man aus Hayden Hurst rausholen kann nächstes Jahr.
Ja, oder wie siehst mit du besserem das? Playcalling etc. Er ist ein athletischer Typ. Er hat das Big Play Potenzial eigentlich. Er ist ein guter Teil. Er ist in der ersten Runde gedraftet worden und ja, sah jetzt wirklich nicht so schlecht aus. Es war halt ab und an so, ja, okay, man hört jetzt nicht so viel von ihm, aber ich denke mal, das ist auch relativ viel dem Playcalling ja, geschuldet. Klar, ich möchte nicht alles aufs Playcalling schieben oder man kann nicht alles Dirk Cutter in die Schuhe schieben. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie eine schlechte Season hatte. Es war halt einfach keine überragende Season oder so. So wie in Travis Kelce oder George Kittle oder was weiß ich. Aber ich denke, er hat Potenzial. Ist ja auch für wie lange an die Falcons gebunden, sag ich jetzt mal.
Das weiß ich gerade nicht, wie sein Vertrag ist.
Ich glaube, es ist noch.
Es war doch ein Trade, oder? Das heißt, wir übernehmen seinen Rookie-Vertrag. Er wurde 2018 gedraftet. Das heißt, nächstes Jahr.
Ja, dann wie Russell Gage dann. Genau, stimmt. Ja, ich meine, ich fand's nicht schlecht. Ich fand den Move nicht schlecht. Ich mag ihn eigentlich ganz gern. Cooler Dude. Ich bin mal gespannt, was neues Regime, neues System etc. mit ihm macht.
Ja, denke ich auch, dass das auch ihm weiterhelfen wird. Kommen wir jetzt zur defensiven Seite des Balls und einen absoluten Starspieler dieser Saison. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, wen ich meine, der nicht in den Pro Bowl gewotet wurde, was immer noch eine Frechheit ist. Foye Olukun, der sich in seinem dritten Jahr dachte, jetzt hau ich mal richtig rein.
Jetzt böller ich, Allah.
Mit insgesamt 117 Total Tackles, 3 Sacks, 4 Forced Fumble, davon einer recovered, und 2 Interceptions, hat er, würde ich einfach mal sagen, ein Bombenjahr hingelegt und hat sich klar bei uns auf der Linebacker-Position gefestigt.
Ja, unsere Linebacker-Position ist an sich Deion Jones, über den wir bestimmt auch nochmal kurz reden. Und er, absolut gutes Tandem. Und der Rookie Michael Walker, den wir gedraftet haben, ist auch einer der highest gegradeten. Also macht sich auch echt gut. Foye Olukun, wie du schon gesagt hast, ich bin immer noch ein bisschen reulig, dass er kein Pro Bowl Selection war, weil er hat wirklich gut gespielt. Und ja, richtiger Snap gewesen hier. Pro Bowl Snap.
Ja, aber auch, wir haben ihn ja auch selbst erst in der 6. Runde gedraftet in 2018, mit dem 200. Pick. Und ja, einfach ein absolut brutal gutes Jahr gehabt. Ich freue mich auch, ihn nächstes Jahr wieder auf dem Feld zu sehen. Nächstes Jahr ist er erst sein 4. Jahr. Und ich denke, ich kann mir vorstellen, wenn er auch so performt wie dieses Jahr, nächstes Jahr, dann wird er auch seine 5-Year-Option, wird er seine 5-Year-Option gezogen. Und
ein Bright Spot in der Defense.
Ein großer Bright Spot in der Defense. Da würde ich einfach mal bei den Linebackern bleiben, weil du sie ja schon eben angesprochen hast. Deion Jones, ein bekannter Name in unserer Defense. Ja, ich würde mal sagen, ungefähr so ein Jahr wie immer gehabt, wie in den letzten Jahren. Bisschen fliegt er so ein bisschen immer unterm Radar, finde ich. Also Deion Jones, finde ich, ist auch ein sehr guter Linebacker. Hat dies ja sogar bei den Sacks dazugelegt, hat als Mittellinebacker 4,5 Sacks, ein Forced Fumble, davon einer recovered, und auch 2 Interceptions gefangen. Davon war einer sogar ein Pick 6 gegen die Las Vegas Raiders, wovon es dieses wunderschöne Bild gibt, wo er mit dem Ball in der Hand nach oben streckt und dann vor der Raiders Bank läuft. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und ja, einfach würde ich sagen, ja, wie immer. Weiß nicht, was man da noch.
Hatte eine solide Season. Ist nächstes Jahr auch noch dabei. Und ja, guter Spieler. Ich freue mich drauf, ihn wieder zu sehen, würde ich mal behaupten.
Ich mich auch. Und du hast ja auch von unserem wunderschönen Rookie gesprochen, Mekhi Walker, der auch.
Der Mann mit den Rahmenhaaren.
Der Mann mit dem Rahmenhaar, der definitiv einen Einfluss auf unsere Linebacker-Position hatte in dieser Saison als Rookie. Obwohl er in der 4. Runde erst gedraftet wurde, in Anführungszeichen. Stats-wise kann er noch so nicht so viel vorzeigen mit 45 Total Tackles, ein Forced Fumble, ja, und das war's. Und ein Pass defended.
Ja, nee, aber du hast ja die 2 vorigen Namen schon erwähnt. Soweit ich das jetzt verstanden habe, war ja die Falcons eigentlich benutzen 2 Linebacker eigentlich fast immer und der dritte ist immer nur ab und an irgendwie benutzt oder in einem anderen used in another way. Keine Ahnung, wie das jetzt auf Deutsch sagt. Ja, wird halt anders benutzt. Und er ist halt noch ein Rookie und da wundert mich das nicht, dass er hat ja auch nicht so viel Playtime wie die anderen Linebacker, aber er sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus von dem, was ich gelesen und gehört habe.
Ja, definitiv. Also ist einer der höchst bewertesten. Ich glaube, ich sag's ja definitiv heute zu viel.
definitiv.
Einer der bestbewertesten Rookie-Linebacker. Obwohl man bei PFF manchmal den Zahlen, manchmal sind gut bewertet, manche. Ich würde ihn nicht, ich glaube, er war zwischenzeitlich auch mal der bestbewerteste. In einem Spiel. Und
ja,
ich würde ihn ganz als besten, aber schon oben dabei.
Till, wir sind biased, der absolut Beste dieses Jahr. Keine Frage.
Der absolut beste Linebacker dieses Jahr, egal ob Rookie oder nicht.
Genau.
Genau, oh Gott. So.
Ja. Kommen wir zu Rookie und Beste. Sind wir, glaube ich, schon ganz gut dabei bei unserem First-Round-Pick Cornerback AJ Terrell, der wirklich, wirklich gut ausgeguckt hat dieses Jahr. Gute Überleitung eigentlich, gell? und ja, er sieht wirklich gut aus. Hat wirklich Big Plays gehabt, hat auch irgendwie 3 Forced Fumbles oder so das Spiel,
das ist korrekt.
Dieses Jahr. Und spielt wirklich auch gegen die Besten der Besten in der Liga, receiver-technisch zum Beispiel in Erinnerung gegen die Chiefs, das Spiel hatte ein wirklich gutes Spiel. Tyreek Hill zu 60 Yards gehalten. Wenn man es genau nimmt, waren es 30 Yards, wenn man diesen einen Big Play sei jetzt mal wegnimmt. Klar, hat es zugelassen, aber ist ein wirklicher Bright Spot. Freut mich wirklich, weil ja viele beim Draft gesagt haben, boah, das wird ein Bust und was weiß ich. Aber nee, er sieht wirklich gut aus. Ist ja der beste Rookie-Cornerback.
Das weiß ich nicht. Aber
Jeff Okuda ist ja irgendwie nicht so... Ja,
ich höre von Henderson und Okuda nichts. Man hört von denen nichts.
Genau.
Okay, wir beschäftigen uns auch nicht mit den Jaguars und mit den Lions so sehr, aber du hörst von den beiden einfach nichts.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Und das auch, was ich jetzt mitbekommen habe, so in allgemeinen Podcasts oder was ich post, wo es über Rookie-Performances ging oder was weiß ich, oder wenn du über die Falcons geredet hast, dann kam schon das ein oder andere Mal der Name, hey, der Rookie-Cornerback, Edge Terrell, der sieht echt nicht schlecht aus. Und das war, also ist auf jeden Fall ein richtiger Bright Spot und freut mich richtig, dass wir wenigstens eine Person bei den Cornerbacks haben, die, ja, richtig solide aussieht und was weiß ich. Also jetzt, du verstehst, glaube ich, was ich meine, oder?
Ja, natürlich. Leider nur dieses Jahr eine Interception. Hätte 2 stehen können. Da hätten wir aber vielleicht einen anderen Pick dieses Jahr gehabt. Wir sagen einfach so, nächstes Jahr steht hinter der 1 noch eine 0. Und dann performt AJ Terrell richtig gut. Nee, ist ja auch ein Hometown-Guy. Kommt ja aus Georgia. Und ja, freut mich für ihn, dass es so läuft. Besonders nach der, in Anführungszeichen, Kritik am Anfang, schon am Pick so ein bisschen, wo viele sich gefragt haben. Aber im Nachhinein, einer der, oder wenn nicht der beste Rookie performende Corner.
Mhm.
Und also ich bin Fan von AJ Terrell. Er war unser bester Corner dieses Jahr, was auch nicht schwer war. Aber kann man nicht zu
läuft
sagen.
Schon,
tolle erste Saison. Kommen wir zu deinem Lieblingsspieler aus der Defense. Keanu Neal, der jetzt in seinem 5. Jahr wieder so gespielt hat wie der alte Keanu Neal, würde ich sagen, wie am Anfang.
Mhm. Er hat bewiesen, dass seine... Oh, sorry.
Nachdem er 2 verletzte Saisons 2018 und 2019 hatte, mit jeweils nur 4 gespielten Spielen, hat er jetzt wieder performt.
Mhm. Ja, das und vor allem so nach 2 solchen Verletzungen, Kreuzband und dann Achillesferse, ist halt schon übelräulich, vor allem hintereinander dann nochmal so ein Bounceback zu haben, ist auf jeden Fall eine nice Sache. Und mich freut's und ich hoffe, er bleibt bei den Falcons. Ich bin Fan von seinem Playstyle und ja, nee, hatte ein gutes Jahr eigentlich.
Ja, also tote Tackles, 100 Stück, kommt an den Wert von 2016 und 2017 wieder ran. Mir fällt gerade auf, jetzt habe ich komplett vergessen, Keanu Neal hatte sein Rookie-Jahr 5 Forced Fumbles. Lol.
Der ging richtig
ab. Der ging ja richtig ab. Also ich finde, da kann er jetzt im nächsten Jahr wieder mehr machen. Er hat auch, witzigerweise, er hat dieses Jahr seinen ersten Sack für die Falcons gemacht.
Ja, aber ich sag jetzt mal, außer du heißt Jamal Adams, hast du ja nicht so viele Sacks als Safety in der Regel, sag ich jetzt mal so. Kommt immer
ja, Team. Aber er hat seinen ersten Sack dieses Jahr gemacht. Das ist doch auch ein Highlight.
Highlight, ja. Und seine zweite Interception. Highlight und gegen Patrick Mahomes. Highlight, die er eigentlich hätte fallen lassen müssen. Highlight.
Egal, den hat er überhaupt gemacht.
Ja, das stimmt.
Dann würde ich mal sagen, kommen wir von der flinken Seite des defensiven Balles zur etwas schwereren Seite, zur Defensive Line. Und ich würde einfach mal mit einem Spieler anfangen, bei dem ich schon vergessen habe, dass er bei uns spielt. Dante Fowler Jr.
Ah, ja, okay, nee. Okay.
Also, ja. Hättest du sogar noch einen anderen gehabt?
Ja, unseren Zweitrunden-Pick, Marlon Davidson.
Achso, ja, halt der auch. Ist,
weil aber halt, du halt nichts von ihm gehört hast, so.
Aber halt auch Dante Fowler Jr., bei dem ich gerade gesehen habe, ich gucke gerade auf die Statline, der hat 14 Spiele gespielt. Ich so, hä, wo sind diese 14 Spiele? Ich dachte, der hat vielleicht nur so 8 gespielt.
Wie viele Sacks hat er?
3.
Hat er überhaupt einen? 3? Ja, moin.
Ja,
Ja, sorry, mein Headset hier ist gerade ausgegangen, mein Wireless-Headset. Einfach kein Akku mehr gehabt.
Alles gut. Ein Force Fumble.
Er hatte ja auch hier, Teddy B hat er gekickt ins Knie rein, oder zum Beispiel.
Ah, stimmt, die Szene.
Ja, Dante Fowler kann man als Free Agency Bust eigentlich abstempeln, weil er ist ja zu den Falcons gekommen, dass er auf der Edge-Position sozusagen Druck generiert und dass er dieses Missing Piece ist, dass man sagt, weil Grady Jarrett, über den wir jetzt dann auch reden werden, hoffe ich, wenn du es nicht geplant hast, würde ich das auf jeden Fall machen. Ja, hätte mich schwer gewundert, wenn nicht. ist ja in der Mitte da und er braucht halt einfach Hilfe, um die Pressure zu generieren. Die Fake ist jahrelang jetzt schon gestruggelt. Kannst ja mal unsere Draftpicks, Tag McKinley, Vic Beasley fragen, wie es da läuft. Er ist ja reingekommen, um das Missing Piece zu sein, der den Druck generiert, der ja von seiner besten Season mit wie viel, ich glaube es waren 12,56 oder so, bei den Rams von denen gekommen ist. Wo wir ja auch selber drüber geredet haben, war ja ein relativ, ich sag nicht ein großer Name, aber den hat man schon so gekannt. Dante Fowler, ja, okay, Passrusher, kennt man. Und er hat einfach gar nichts gemacht, die Season. Nichts, er hatte mal diesen guten Stop an der Goal-Line. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Da war ein gutes Play dabei, aber sonst hast du von dem eigentlich gar nichts gehört. Und für das, dass er so viel Geld bekommt, und ich weiß nicht, ich glaube, er ist noch ein paar Jahre unter Vertrag, es war, glaube ich, ein längerer Vertrag sogar, ist es halt echt räudig zu hören.
Ja, also, er war ja auch mal der dritte Overall-Pick in 2015 von den Jacksonville Jaguars. Und das hat man, glaube ich, noch nie gesehen, außer das Jahr, dass er bei den Rams, wo du ja gesagt hast, seine Sacks da hatte. Natürlich neben Aaron Donald. Und jetzt sieht man wieder so, ich glaube, Dante Fowler könnte so ein First-Round sein. Also dafür, ich glaube, der dritte Pick war es damals nicht wert von den Jags. Und deswegen kommen wir zum einen vergessenen Spieler, zum anderen vergessenen Spieler, Marlon Davidson. Der unser Rookie aus der zweiten Runde des diesjährigen Drafts war und unglaubliche 8 Spiele gespielt hat. Also bei 8 Spielen stand er auf dem Feld. Oh. Davon aber nur 8 Tackles, 0 Sacks, 0 irgendwas, aber ein Pass verteidigt.
Au. Ja, er hatte nur 8 Spiele gespielt, lag er an Verletzungen und kein Corona. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er gesund war, etc. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, nächstes Jahr wird man dann sehen, ob er ein wirklicher Bust ist, weil ich glaube, es liegt schon viel an hier Verletzungen und was weiß ich. Ich habe jetzt auch wenig drüber gehört, dass man gesagt hat, boah, ein Bust oder was weiß ich. Weil ich glaube, die Injury-Excuse sozusagen noch zählt.
Ja, ich wollte gerade sagen, da kannst du halt nicht so viel zu sagen. Er war halt unser zweiter Rookie, der Corona hatte, nachdem AJ Terrell davor eine Woche davor Corona hatte. Oder auf der Covid-Liste stande. Das ist ja nie ganz klar. So, wir hatten gerade leider ein kurzes technisches Problem. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie viel weg ist. Wir würden jetzt einfach zum letzten Spieler kommen in unserer Defensive Line. Grady Jarrett, unser 5-Runden-Pick aus 2015. Einer der besten Defensive Tackles der Liga, wenn nicht sogar in der Top 5. Hatte mal wieder ein solides, starkes Jahr. Mit den Sacks ein bisschen abgebaut im Vergleich zum Jahr davor von 7,5 auf 4.
Aber keine Hilfe.
Er hat halt keine Hilfe in der Defensive.
Keine Hilfe, nichts. Aber auch niemanden.
Ja, es ist halt immer schwierig, wenn du alles alleine machen musst.
Das kann man eigentlich. Kann man eigentlich so zusammenfassen. Ja, wen hat er denn als Hilfe? Seine Pressure Rate ist trotzdem wahrscheinlich richtig gut. Also das ist ja wirklich der Bright Spot in der D-Line. Sonst haben wir niemanden eigentlich. Dante Fulton-Judah, wie wir schon gesagt haben, der absolut passt. Aber ja, Grady Jarrett, all hail Grady Jarrett, würde ich mal sagen.
Ja, also er hat halt wirklich keine Hilfe. Wie schon angesprochen, Dante Fowler Jr. Bisschen non-existent. Marlon Davis konnte leider nicht spielen. Und wir hatten ja zwischenzeitlich in der Saison ja noch, wie hieß er noch? Tech McKinley. Aber der hat sich ja dann auch sehr schnell verletzt, deswegen der war dann auch sehr schnell wieder weg. Und andere Aktionen. Also, ja, 2020, eh ein komisches Jahr. Ich weiß nicht, das ist mir eben gerade noch eingefallen. Allgemein gesagt, ich weiß nicht, viele Stats, ob die dieses Jahr vielleicht ein bisschen verfälscht sind durch keine Preseason, kein richtiges Training Camp, nicht alle am Anfang bei 100% gewesen. Viel Vorbereitung hat gefehlt. Ich glaube, am Anfang der Saison haben wir auch gemerkt, dass die Defense deutlich unvorbereiteter sind, beziehungsweise wenn die Defense nicht so eine Vorbereitung hat, da deutlich mehr Lücken sind, als wie zum Beispiel in der Offense, weil das ein bisschen einfacher vom System und so weiter ist. Ja, 2020 war ein tolles Jahr.
Nicht. Es war halt einfach das Jahr, was es war. Und es ist einfach verrückt gewesen.
Ich würde einfach sagen, das Falcons-Jahr beschreibt auch Corona, das Corona-Jahr 2020. Auf und Abs, manchmal coole Hochs, aber auch niederschmetternde Böden.
Ja, ich meine, was man halt als Falcons-Fan so bekommt. Schmerz. Nein, gut, aber ja, es war halt, was es war. Ich freue mich auf die Offseason. Habe ich, glaube ich, schon 10-mal gesagt, aber ja.
Ich mich auch. Nee, deswegen würde ich abschließend sagen, 2020 für die Falcons. Ein leider, wie du schon vorhin beschrieben wolltest, nicht trauriges, aber so ein bisschen ernüchterndes Jahr. Wir müssen es vollen Blick auch jetzt auf 2021 setzen. Falls wir es noch nicht gesagt haben, frohes neues Jahr.
Ah ja, frohes neues Jahr, da war was.
Wie gesagt, voller Blick jetzt auf 2021. Und ja, Offseason wird viel passieren. Werden Marco und ich auch sicher noch viel drüber reden im Falkoholiker-Podcast. Und ich freue mich, Marco, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Ja, Falcons Football ist Falcons Football. Ich wollte jetzt hier nur Till, an dich, hat mir sehr viel Spaß gemacht, jede Woche hier freudig oder nicht so freudig über das Spiel zu reden. Ich freue mich auf die Offseason und auf die nächste Season, so wie wir es jetzt geplant haben. Haben wir auch geredet ein bisschen. Ja, wollte ich mich nur noch hier, was heißt bedanken, aber hier sagen, hat Bock gemacht. Machen wir weiter. Läuft.
Ja, definitiv. kann ich nur zurückgeben, wie das definitiv. ja, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Bin auch sehr froh darüber, dass du damals in meine DMs geslidet bist. Und ja, hat mich auch gefreut, mit dir diesen Podcast über die Saison zu machen und definitiv auch noch weiterzumachen. Ja, und ich hoffe auch an euch, die Fans oder die Zuhörer, die sich wöchentlich diesen Podcast anhören. Ich hoffe, euch hat er auch sehr viel Spaß gemacht für die jetzt erste Saison. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie wir auch jetzt auf die zweite Saison des Falkoholiker-Podcasts dann. Und jetzt die erste Off-Season des Falkoholiker-Podcasts.
Ja, und immer überlegen, es ist umsonst und es kann nur besser werden.
Siehst du, ich habe schon ein neues Mikrofon. Das heißt, ja, da ist es schon besser geworden. Die Frage ist, was wir jetzt noch verbessern müssen.
Yeah. Nee, das kriegen wir hin. Ich freue mich jetzt auf die Offseason. Ich glaube, es war sogar schon eine relativ lange Folge.
Ja.
Wir sind nicht tot. Wir werden immer noch über die Falcons reden. Die Falcons sind ja sehr aktiv. Hoffe ich mal zumindest. Wir hören voneinander. Ich würde mal jetzt zu den Formalitäten kommen.
Ja.
abschließend, ja, folgt Till at ATL Germany für alle Updates zum Thema Falcons, wer der neue GM wird, Head Coach, wer interviewt wird, wer, was weiß ich, alle News bei Till, Instagram at ATL Germany, folgen.
Falls ihr brutale Weizenfakten haben wollt und allgemein coole Posts über die NFL in Bezug auf das Thema Weizen, dann folgt Marco auf @footballundweizen bei Instagram. Schaut bei Twitter vorbei, da sind die auch aktiv. Oder auf deren Website www.footballundweizen.de. Oder hört euch genau, wie wir einen Podcast machen, Marcos Podcast mit seinen zwei Jungs, auch auf Spotify, ihren Football und Weizen Podcast an, wo sie wöchentlich über die NFL reden.
Perfekt. Also, ich denke mal, die Season ist abgeschlossen. Wir werden in anderen Folgen auch nochmal drüber reden. Danke fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag. Tildi auch. Hat mich gefreut.
Mich auch. Auf Wiedersehen.